Was wollte ich jetzt?
Den Podcast aufnehmen.
Nein, ich wollte nur irgendwas gesagt haben, aber was habe ich vergessen?
Wenn wir uns da sonst nichts zu sagen haben, müssen wir uns halt tatsächlich über dieses Kapitel hier unterhalten.
Müssen wir wohl.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina. Das war ja jetzt aber eine plötzliche Überleitung.
Wie jetzt plötzlich? Du wolltest dich über das Kapitel unterhalten. Also.
Ich war irgendwie seelisch noch nicht so weit. Ich hänge irgendwie noch. Egal. Gut. Lass uns reden. Über Kapitel 9, Kälte und Verwünschungen.
Ja, gibt's beides, glaube ich, zu Genüge. Kälte und Verwünschungen.
Ich habe mir das am Ende nochmal aufgeschrieben, dass wir uns da vielleicht am Ende der Episode nochmal drüber unterhalten.
Gut.
Weil, also ich finde, ja, Kälte, ja, Verwünschung, ja, aber so eindeutig finde ich das nicht. Nee. Ich bin mit dem Titel nicht so glücklich. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen, / überlesen. Von dessen wegen lasse ich mich da gleich gerne eines Besseren belehren.
Gut.
Ne, vielleicht habe ich auch heute Morgen so im unterkoffeinierten Zustand nicht den kompletten Überblick gehabt. Das kann ja durchaus auch mal sein. So.
Wie kannst du ohne Kaffee lesen?
Ich sage ja nein, ohne Kaffee nicht, aber noch in einem Zustand des nicht ausreichend koffeiniert Seins. Liebe Hörenden, ich bin offiziell koffeinsüchtig. Ne, nur so. Ja. Im Gegensatz zu Sabrina. Sabrina gehört zu dieser seltenen Spezies Menschen, die tatsächlich auf Tee funktionieren.
Wenn du dir überlegst, wie viel Tee in Form von Grün- und Schwarztee, den ich eigentlich fast ausschließlich trinke, ich konsumiere, dann stellt sich die Frage, ob ich nicht auch koffeinsüchtig oder teeinsüchtig. Ist das Gleiche, aber ja. Yeah.
Du erzählst mir jetzt nicht ernsthaft, dass Teein und Koffein das Gleiche ist, ne? Also mir.
Ja.
Okay, vergessen wir das. Zurück zum Thema. Also nochmal. Kapitel 9. Kälte und Verwünschungen.
Wir beginnen wieder mal bei Prinz Josua. Und wir sind mal wieder, stolpern hier wieder durch den kompletten Wald. Die Verletzungen nehmen zu, aber es ist immer noch keiner draufgegangen.
Also das ist jetzt aber eine wirklich sehr kurz und knackige Zusammenfassung.
Aber ich habe gesagt, dass ich fertig bin. Also sie lagern gerade wieder irgendwo vor einer Anhöhe.
Jetzt doch mal langsam. Wer überhaupt bitte?
Naja, unsere ganze Gefolgschaft um Josua herum. Sprich, unser Kamerakind Deonos. Einskaltier. Vara, Herzogin Gudrun, Zankvogel, Strupp ist noch mit dabei. Habe ich irgendjemand vergessen?
Strangiat,
genau.
Strangiat, ja. Okay, ich habe mir mal den Spaß gemacht und rausgesucht, wann wir die das letzte Mal gesehen haben. Ist schon ein Weilchen her.
Echt?
Ja, Kapitel 4, eine Schale Kalamintee.
Das ist schon wieder so viele, schon wieder 5 Kapitel her?
Ja, ich habe nämlich auch gedacht, long time not seen, weil, ne?
Okay. Ich dachte, das war gerade erst.
Nee, ist schon ein bisschen länger her, tatsächlich. Ja. Also, nur um gerade mal eben so ein bisschen das aufzurollen, was jetzt Stand der Dinge ist. Wir haben unsere flüchtende Schar im Aldehorte verlassen, nachdem die sich eine Weile Gedanken darüber gemacht haben, was die Nonnen mit denen eigentlich vorhaben. Es sind halt nur noch die besagten 9 Personen. Und die haben sich beim letzten Mal halt extrem Gedanken darum gemacht, was die Nonnen vorhaben und warum die so vehement hinter dieser Gruppe her sind und warum sie die nicht längst gefangen genommen, / umgebracht haben. So, und das ist jetzt so der Stand der Dinge. Nur damit wir gerade alle auf dem gleichen Stand sind. Mhm. Einverstanden?
Einverstanden. Ja, und viel hat sich ja für sie nicht geändert. Sie werden ja immer noch irgendwo vor denen hergetrieben.
Ja, teilweise auch mit Pfeilen. Im Prinzip sind jetzt inzwischen fast alle irgendwo verletzt.
Ja, ich glaube, Gudrun und Strangiat kommen noch, glaube ich, noch relativ glimpflich davon. Die hat es, glaube ich, noch nicht so wirklich erwischt. Aber den Rest.
Ja, genau. Den Rest, alle anderen auf jeden Fall. Es ist später Nachmittag und wir treiben uns gerade ja in so einer Schlucht herum, die so ein ausgetrocknetes Bachbett gebildet hat. Und Josua ist halt tatsächlich der Meinung, man sollte sich jetzt hinauf auf den Berg begeben, denn sich so am Fuße einer Schlucht, ja quasi auf dem Präsentierteller zur Nachtruhe zu begeben, erscheint ihm taktisch nicht so besonders clever.
Ja gut, kann ich aber auch verstehen.
Ja, aber ich glaube, das tut sich bei der Übermacht der Nornen eigentlich nicht besonders viel. Egal, ob die jetzt irgendwo unten oder oben, die haben keine Waffen, die können sich nicht wehren. Da jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, oben auf dem Berg haben wir vielleicht irgendwie noch eher eine Chance, finde ich jetzt auch, ja, sagen wir mal so, die Chance ist dann vielleicht nicht mehr 99, sondern nur noch 98%. Aber so groß ist der Unterschied nicht. Aber nun gut, egal.
Aber auf jeden Fall kriegen wir ein bisschen Nebel ab. Das deckt sie ein bisschen. Ja, Nebel zieht auf. Eulen fliegen durch die Gegend, weil es wird ja langsam dunkel.
Oh, siehst du, die habe ich da überlesen. Aber die sind völlig logisch, wenn man so... Ich habe die Eule überlesen, ja. Aber sind im, wenn man dem Kapitel weiter folgt, ist diese Eule völlig logisch.
Mhm. Na? Lautlos wie ein grauer Geist schwebte eine Eule über sie hinweg.
Das steht in meinem Buch nicht. Kann gar nicht sein.
Ist in dem gleichen Absatz, wo der Nebel aufzieht. Rasch stieg aus dem feuchten Grund ein Nebel.
Tatsache. Steht da.
Steht da. Sowas aber auch. So ein Zufall. Liest das gleiche Buch. Was für mich natürlich das Stichwort ist, Geloe taucht auf. Die er dann auch tut. Während, also zumindest diskutieren sie ja noch ein bisschen, wie es weitergehen soll.
Also ich finde, ich möchte gerne noch ein bisschen was zu, ja, der taktischen Ausrichtung, hätte ich jetzt fast gesagt, sagen. Also sie gehen immer noch davon aus, dass irgendjemand für die Nornen wichtig ist und dass sie deswegen nicht alle massakriert, / gefangen genommen werden, weil die Nornen anscheinend Angst haben, dass sie irgendjemanden, wen auch immer, verletzen, / töten könnten. Und diese Idee, dass sie sich da alle so ganz eng zusammengedrängt den Berg hoch bewegen sollen, finde ich auch, ja, ein bisschen...
Spartpfeile.
Bitte?
Spartpfeile musst du noch einmal zielen. Irgendwann wirst du schon treffen.
Ja, aber ja, du hast recht. Es taucht Geloe auf, das heißt, sie taucht nicht auf, sondern erstmal hören wir sie nur.
Sie sagt ja auch selber, ihre Verwandlung ist noch nicht abgeschlossen.
Deswegen macht die Eule ja auch so viel Sinn.
Ja. Wobei, was ich nicht so ganz gecheckt habe, wo sie Lelit versteckt hat. Aber die hat sie ja dann auch dabei.
Ja. Ich auch nicht. Aber vielleicht hat sie die getragen. Ich weiß es nicht. Aber als Eule so ein Mädchen mit 8 Jahren tragen, finde ich auch ein bisschen. Ja, gut. Egal. Sei es wie sei, sie hat Lelit mitgebracht.
Und irgendwann traut sie sich ja dann doch mal aus ihrer Deckung raus, weil ich auch die Beschreibung von ihr ganz schön finde, weil es wirklich so in die Richtung geht, beschreibe eine Eule, obwohl du eigentlich einen Menschen meinst.
Aber Geloe scheint tatsächlich zu wissen oder etwas zu wissen, denn sie sagt, also sie weiß einen Weg hier raus und die Gefährten sollen ihr doch bitte folgen, denn wenn sie wie geplant über den Berg hinübergehen, würde das niemand von den Flüchtenden überleben.
Ja, weil sie ja quasi dann irgendwann wirklich eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken haben.
Nicht nur das, sondern weil die Nornen sie auch nicht über diesen Berg entkommen lassen wollen, / dürfen.
Wobei, das ist für mich immer noch so ein Rätsel, warum eigentlich nicht, weil die haben ja, sind ja, die Nornen müssen sich ja mittlerweile sicher sein, dass es nicht an, daran liegt, oder dass sie das nicht das irgendeins der Schwerter haben. Weil diesen einen Nornen, den wir ja da mal gefangen hatten, der hat ja gesagt, sie wissen jetzt, was sie wissen wollten. Also wundert es mich, dass sie überhaupt noch alle leben.
Ja, aber es ist halt tatsächlich so, dass Geloe dann erklärt, dass dieser Berg oder diese Bergrücken, auf den die Flüchtenden jetzt hinauf wollten, tatsächlich so eine Art Grenze bildet. Das wird ja dann später noch sehr ausführlich erklärt. Und zwar geht das zurück auf die Zeit, als die Sithi und die Nornen noch ein großer Clan waren Und im Zuge der Trennung dieser beiden Familien haben sie Ostenart auch unter sich aufgeteilt und sich gegenseitig versprochen, die Ländereien der anderen quasi nicht unaufgefordert zu betreten.
Diese Landkarte hätte ich auch gern mal gesehen, weil dann war ja Jiriki genau genommen auch in Gebieten, wo er vielleicht nicht unbedingt sein sollten.
Nicht zwingend. Du musst dir dann nochmal die Karte vor Augen führen, wie groß der Aldehorte ist. Weil wir sind ja von Naglimund aus in den Wald geflohen und dieser Wald ist verdammt groß.
Ja, da haben wir ja einige Tage gemacht.
Ja, und wenn du darüber nachdenkst, dass Simon damals den gefangenen Jiriki ja irgendwo im südlichen Aldehorte befreit hat.
Ja, okay.
Ja? Mhm. Einverstanden. Und Geloe halt nachher im Zuge dessen, was Geloe denen dann nachher noch weiterhin so offenbart, erklärt sie ja auch, wo sich unsere Flüchtenden jetzt hinbegeben sollen und dass das im südöstlichen Aldehorte liegt. Was anscheinend auch wieder außerhalb dieses Landes der Hikedaya oder der Nornen liegt. Richtig?
Mhm. Ja, ja, ich versuche nur gerade mir zu überlegen, was ich vorher für ein, keine Ahnung, warum ich der Meinung war, ich müsste den Aldehorte quasi einmal längs teilen und nicht einmal quer.
Ja, nee, längs quer, also ich ja, kenne diese Grenzen, ich kenne diese Grenzen auch nicht. Aber um es mal so relativ platt zu formulieren, kannst du schon hingehen und sagen, okay, Nornen im Norden, Sisi im Süden. So. Okay. Ne, der genaue Verlauf der Grenze ist mir auch nicht bekannt. Was da jetzt zum Beispiel die Frostmark oder sowas angeht, also die menschlichen Länder relativ halt hoch im Norden, keine Ahnung. Anscheinend scheint es dann ja auch so zu sein, dass Naglimund und auch der Hochhorst, auf dem die Nornen ja anscheinend auch ihr Unwesen treiben, tatsächlich auf dem Grund der Hikedaya liegen. Mhm. Also so ganz genau, wo die Grenze da liegt, weiß ich auch nicht. Aber es ist halt nicht so, dass der komplette Aldehorte irgendwie so, ja? Verstehst du, was ich meine?
Ja, so ungefähr.
So ungefähr, okay. Reicht ja dann auch.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Weg, wo man nicht ganz so exponiert ist. Also vielleicht nicht oben drüber, also unten durch. Es gibt hier anscheinend irgendwelche Tunnel, die unter dieser Anhöhe oder diesem Berg oder was auch immer das ist, entlang führen.
Sind das Tunnel oder ist das das Flussbett, das dann erweitert umbaut worden ist? So hatte ich das verstanden. Es kann aber auch sein, dass ich da wieder was reininterpretiert habe, was da nicht steht.
Naja, das kann ja bei mir durchaus auch passieren. Aber ja, also da steht zumindest, wir laufen durch das Bett des Re-Surieni, eines uralten Flusses. Komisch, ich hatte das so tatsächlich irgendwie gedanklich als Tunnel irgendwie interpretiert. Kann ja auch sein, dass ich da irgendwas reininterpretiert habe, das nicht da ist. Ja, da irgendwo steht's, warte mal, ein Tunnel mitten durch den Berg. Deonot schnappte nach Luft. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen was von beidem.
Ist ja durchaus möglich.
So oder so passt den Nornen nicht, dass sie flüchten wollen, egal auf welchem Weg, ob jetzt oben drüber oder unten drunter. Aber dadurch, dass es halt, wie auch immer, ob es jetzt ein Flussbett ist, das etwas überbaut ist oder halt irgendwelche Tunnel oder Höhlen oder sonst was sind, sind sie da auf jeden Fall geschützter.
Ich habe die Stelle gefunden. Eine knappe Achtelmeile vor ihrem Stand entfernt verlor sich das Bachbett in der Dunkelheit und verschwand in einem ungeheuren Loch im Berg. Einem hochgewölbten Mund, dessen behauene Steine von einer wuchernden Moosdecke fast vollständig verschlungen wurden. Einverstanden? Also es ist halt irgendwie so eine Art beides, würde ich sagen.
Genau. Ja, ich glaube, das ist, ich hatte gerade die Stelle. Mächtige Baumeister waren die Alten, doch niemals besser, als wenn sie umbauten, was die Erde bereits der Erde bereits entsprossen war. Also, ja, beides. Wahrscheinlich irgendwo ein Höhlensystem, das durch den Bach bereits da war und dann halt entsprechend ausgebaut.
Ja, so würde ich das auch sehen. Genau. Inzwischen ist es übrigens dunkel geworden, das ist sehr wichtig zu wissen. Geloe hat es verdammt eilig. Unsere Fliehenden, die ja alle mehr oder weniger angeschlagen sind, haben da wirklich Mühe und Not hinterherzukommen. Kamerakind Deonord ist nicht mit Kamera, sondern mit Sangvogel beladen. Ich finde den Ausdruck unheimlich süß, aber du hast recht, es ist schon eine sehr,
Dafür kriegt halt Einskal dir eine Fackel in die Hand gedrückt. Ich fand auch diese Szene zwischen den beiden wunderschön, weil ich mir gedacht habe, okay, Geloe braucht auch keinen Mittelfinger, die kann das auch mit den Augenbrauen. Also mit der will noch nicht mal mehr Einskaldir diskutieren. Da steht, eine mürrische Bemerkung blieb ihm im Halse stecken, als ihre gelben Augen schmal wurden.
Ja. Und Geloe gibt halt die Anweisung, Fackel anzünden und dann zackig rein in den Berg. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass die Nornen jetzt, wo Einskaldir diese Fackel angezündet hat, sehen kann, wo unsere Fliehenden sich befinden und auch wahrscheinlich längst durchschaut haben, was da jetzt vor sich geht und wieso und weshalb unsere Fliehenden da jetzt in der Nähe dieses Tunnels sind.
Und das passt ihnen überhaupt nicht. Also sie kriegen jetzt klar die Ansage, dass sie da eben nicht lang sollen. Aber Geloe versucht da auch noch irgendwo einzugreifen. So frei nach dem Motto, ihr kennt mich ja. Und sie lassen sich da aber, glaube ich, nur so halb beeindrucken von Geloe.
Also die Nornen, da spricht halt tatsächlich jemand und sagt hier halt, wir haben euch jetzt lange genug verschont, aber durch diesen Berg können wir euch nicht hindurchlassen. Ergebt euch. Und dann mischt sich Geloe halt ein und sagt, ihr wisst aber schon, wer ich bin. Und dann kriegt sie nur zu hören, naja, wenn du in deiner Hütte da am Teich geblieben wärst, dann wäre dir nichts passiert, aber du musstest dich ja einmischen, so ungefähr. Und das ist der Moment, in dem Einskaldir nicht eskaliert, sondern einfach mal agiert. Der schnappt sich nämlich seine Fackel, sagt den anderen nur, wartet nicht zu lange, bis sie nachkommt und rennt einfach mal los.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das fürchterlich mutig oder fürchterlich leichtsinnig finden soll. Wahrscheinlich ist es beides.
Ja, dem stimme ich zu. Weil ich mir auch gedacht habe, ob das gut geht. Also, mein klar, der hat jetzt definitiv eine riesengroße Zielscheibe. Ist ja auch noch beleuchtet.
Und Josua schreit dann allen anderen, dass sie da hinterherlaufen sollen.
Was sie ja dann eigentlich auch tun. Mehr oder weniger, ja, kopflos. Deonot wird auch von irgendwas getroffen. Dem geht es dann, glaube ich, auch nicht mehr so blendend.
Ja, am Kopf vor allen Dingen. Ne? Der ist irgendwie ein bisschen benommen, glaube ich. Also, die müssen schon eine Menge einstecken, unsere Fliehenden hier.
Ja, aber andere Wahl haben sie ja eigentlich gar nicht mehr. Also, was sollen sie sonst machen?
Ja, sich den Nornen ergeben. Die sind doch bestimmt gnädig und haben ein Federbett dabei, dass man sich ausschlafen.
Ja, klar, wir denken jetzt alle mal an den Prolog zurück. Klappt bestimmt gut.
Du meinst jetzt den Prolog mit Bruder Hengfisk?
Ja.
Von Naglimund an den Prolog vom Abschiedsstein. Ah ja, okay. Ja. Naja, man kann es ja mal versuchen.
Klingt mir nach einer blendenden Idee. Ja, nee. Sie holen dann auch Einskaldir ein, der irgendwo in der Ecke zusammengesunken ist, wo sie dann wirklich in Sicherheit sind, weil da folgen ihnen die Nornen dann doch nicht mehr. Wie es fast zu erwarten war, hat Einskaldir auch einen Pfeil abgekriegt, also dem geht's nicht so gut. Und sie sind anscheinend auch etwas erschrocken, weil auch Deonots Kopf nicht so sonderlich gut aussieht. Ja, ich glaube, das war's an dieser Stelle und wir verlassen erstmal unser kleines Trüppchen.
Ja, weil Deonort, also unser Kamerakind, wird auch ohnmächtig. Also es, ja, boom, Kamera aus, Klappe.
Szenenwechsel.
Szenenwechsel. Wir haben wieder so ein Springkapitel, ne? Mhm. Andere Menschen haben Springspinnen oder so.
Ja, ich glaube aber die einzigen Kapitel, wo wir wirklich dauerhaft immer nur bei einer Person bleiben, sind noch die mit Simon, oder?
Das ändert sich aber bald.
Jedenfalls springen wir jetzt zum Hochhorst. Zu jemandem, den wir auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Unseren lieben Drachen Rachel, die gerade quasi mal wieder trauert und an ihren lieben Simon denkt und ja, vor Arbeit sowieso eigentlich gar nicht weiß, was sie zuerst tun soll.
Was mehrere Gründe hat, auf die wir gleich noch eingehen werden. Ja. Aber das, was ich mir angestrichen habe, ist, dass sie sich fragt, ob Simons Tod wirklich erst 4 Monate zurückliegt. Daraufhin habe ich dann gedacht, so liebe Chronistin, welchen Monat haben wir denn? Aber im weiteren Verlauf dieses Abschnitts mit Rachel sagt sie halt auch, dass es Tiagar-Monat ist, also Juli, ne?
Ja, Juven war der Juni. Dann müssen wir Juli haben. Ja, 4 Monate sind wir ja ungefähr bei März. Das passt schon. Leg mir eine. Da haben wir wieder diesen Ding drin.
Da ist, glaube ich, wieder dieser dieser Punkt mit Steinigungsnacht und Maya-Nacht und so, das ist wieder so ein bisschen durcheinander, weil Simon ist ja verschwunden in der Nacht auf den 1. Mai. Mai, Juni, Juli, da sind noch keine 4 Monate. Ich hätte jetzt eher schon gesagt, wir sind noch ein bisschen weiter, also schon quasi im September. Aber gut. Wir haben jedenfalls ein Tiergada stehen. Es ist Juli. So.
Es ist die ganze Zeit schon Juli. Schon seit mehreren Kapiteln.
Ja.
Ja, es kommt halt drauf an, wie du es nimmst. Vielleicht hat es so hoch.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen.
Kommt ungefähr hin.
Kommt ungefähr hin, das ist ja die Hauptsache. Ne? Jedenfalls macht sich Rachel unheimlich viele Gedanken, weil ihr Kampf für Ordnung und Sauberkeit, der funktioniert nicht mehr so wirklich, was mehrere Gründe hat. Zum einen merkt sie halt tatsächlich, ja, ich werde ein bisschen älter, mir geht das alles nicht mehr so leicht von der Hand. Und dann kommt dazu, dass die Stimmung auf dem Hochhorst sich auch sehr gewandelt hat. Es sind neue Söldnertruppen eingetroffen von den südlichen Inseln und aus den Trissingen, die dann die Kämpfer ersetzen sollen, die bei Naglimund gefallen sind. Und das scheinen halt auch wirklich eher so, ja, ich formuliere mal vorsichtig, rauere Gesellen zu sein. Nicht so zivilisiert, denn die eine oder andere Kammermagd hat sich daraufhin wohl auch vom Hochhorst verabschiedet und ist zu ihrer Familie zurückgegangen. Mhm. Und obwohl es halt genügend Bettler und armes Volk gibt, kann man eine gute Kammermagd nicht einfach so ersetzen.
Mal ganz abgesehen davon hat dich den Eindruck, dass auch gerade keiner, auch von diesen Bettlern und sonstigen Leuten, auch keiner dort arbeiten will.
Ja.
Es wird sich sicherlich auch rumgesprochen haben, warum die ganzen Frauen gehen.
Mhm.
Aber was ich noch zu Rachels Trauer sagen wollte, sie glaubt ja, also zum einen, ja, es ist 3-4 Monate her, und zum anderen glaubt sie ja trotzdem nicht so ganz, dass Simon tot ist, weil sie ja selber sagt, müsste ich das nicht spüren? Ich bin doch quasi wie eine Mutter für ihn gewesen.
Ja, ich finde, ein wichtiger Punkt, den wir hier auch noch unbedingt ansprechen sollten, ist die offizielle Erklärung dafür, dass Morgannes Wohnung abgebrannt ist, ist die, dass sich irgendwelche von seinen Tränken entzündet hätten. Mhm. So, und das, ja, Rachel ist sich da auch nicht so sicher. Eigentlich kann da niemand überlebt haben. Und irgendwie geht seitdem einfach alles schief.
Ja, irgendwie tut sie mir ja schon leid.
Mhm.
Es ist ja auch nicht, also es ist, scheint auch, weil du auch vorhin gesagt hast, es ist eine komische Stimmung auf dem Hochhorst. Geht ihr ja auch so. Sie verläuft sich ja in ihrer quasi eigenen Heimat. Also sie kennt den Hochhorst in- und auswendig, aber sie verläuft sich und ist ständig in irgendwelchen Gängen, die sie nicht kennt. Und das scheint ja auch schon mehrfach passiert zu sein. Und es ist ja vor nicht allzu langer Zeit auch jemandem anderes passiert.
Nimm doch meine Fragen am Ende des Kapitels nicht alle vorweg. Aber ist okay. Ja, sehr schön. Es ist dir dann halt auch aufgefallen. Alles klar. Wem ist das auch schon so passiert?
Gutwulf.
Gutwulf, genau. Hast du eine Erklärung dafür oder eine Theorie, warum und wieso das so sein könnte?
Asua, die Nornen. Ist das Magie?
Okay, das ist die Kurzfassung. Alles klar. Schade, ich war so froh, dass ich mal wieder eine Frage hatte, aber gut.
Entschuldigung.
Kein Problem, ist doch egal.
Sag ich halt nichts mehr.
Ach, macht aber auch nicht so viel Spaß, dann wird das hier so ein langweiliger Monolog. Dann muss ich mir einen anderen Podcast-Partnerin suchen, das ist auch doof, da habe ich keine Lust zu, will ich nicht.
Danke.
Bitte, gern geschehen. Ja, Rachel jedenfalls hängt diese Bettwäsche auf, die sie halt schon durch den halben Hochhaus getragen hat. Die ist natürlich auch entsprechend schwer, weil nass und klamm und feucht und Rachel halt langsam aber sicher doch ein bisschen älter. Also ich stelle mir das auch vor, die, also in meiner Vorstellung ist die halt auch schon deutlich jenseits der 50.
Mindestens.
Ne? Wenn ich weiß es nicht. Genau festmachen kann ich es nicht irgendwie, aber in meiner Vorstellung ist das halt auch so. Ja. Und dann wird so schwere Arbeit ja doch auch als, gerade als Frau dann nochmal eine Runde schwieriger. Aber es wird auch unheimlich schön deutlich, weil sie nämlich dann über den Hof am Nerolaktor vorbeigeht, dass sie sich da auch Gedanken macht darüber, was eigentlich auf dem Hochhorst gerade so passiert. Ja, du möchtest da was reinwerfen? erzählt.
Ja, nochmal zu dieser Stimmung zurückzukommen. Sie ist offensichtlich diejenige, die dafür sorgt, dass nachts abgesperrt wird. Du hattest mich da nämlich auch in dem Gutwurf-Kapitel gefragt, wer denn da abgesperrt hat. Offensichtlich ist das mit auf Rachels Mist gewachsen. Was heißt Mist? Aber sie fühlen sich, glaube ich, alle nicht so wirklich wohl und sicher. Also wie gesagt, wahrscheinlich ist sie nicht die Einzige, die sich ständig verläuft. Und tagsüber sind es halt die Söldner und nachts ist das alles ein bisschen unheimlich und sie sperren lieber ab.
Mhm. Das hatte ich völlig verdrängt, dass ich dich das gefragt habe. Aber ja, schön, dass du da nochmal drauf zurückkommst. Ja. Nein, aber es geht halt auch darum, dass Elias wohl auch in seinen eigenen Reihen kräftig aufräumt.
Das ist noch höflich ausgedrückt, ja. Also aufräumen ist gut. Also wir hatten ja eh schon das Gefühl, dass der Gute momentan etwas unter Verfolgungswahn leidet, weil er hat ja auch Gutwurf quasi gesagt, er soll ihn quasi vor irgendwelchen Verrätern schützen. Und inzwischen nimmt es halt solche Züge an, dass da Nerolaktor irgendwelche 10 Köpfe aufgespießt sind von Verrätern. Musste hier auch mal wieder an Game of Thrones denken.
Ja, wobei ich tatsächlich finde, dass die Atmosphäre im Vergleich zu diesen beiden Buchserien trotzdem eine völlig andere ist.
Das ja. Ich finde, es
ist auch in Ostenart unheimlich bedrohlich und unheimlich, aber ich finde, die Stimmung im Lied von Eis und Feuer ist einfach noch düsterer. Oder ist das nur so mein Eindruck? Ich meine, die tatsächlich, wenn man sich so die Formulierungen mal so anschaut, ich finde, das ist auch unheimlich gruselig. Jetzt standen ihre Köpfe schon 2 volle Wochen über dem Nerolaktor, während die Aasvögel wie geschickte kleine Bildhauer allmählich die Schädel daraus hervormeißelten. Es ist natürlich. Vielleicht liegt es auch einfach an dieser bildlichen Sprache, dass es völlig anders ist. Ich glaube, George R. R. Martin hätte das irgendwie brutaler formuliert. Kann das sein, oder ist das nur mein Eindruck?
Weil, könnte ich dir jetzt nicht beantworten.
Ist das nur mein Empfinden oder geht dir das auch so? Oder bin ich da einfach auch von dieser fürchterlich düsteren Fernsehserie beeinflusst? Oder
ja,
keine
vielleicht
Ahnung,
auch
ich weiß es nicht.
Das, die Bedrohung ist halt eine andere. Du hast halt in Game of Thrones mehr so dieses quasi die Völker gegen einen, also die Menschen gegeneinander. Und hier hast du halt wirklich irgendwo so im Hintergrund jemand, der sich nicht so wirklich zu erkennen gibt, aber trotzdem irgendwie Einfluss nimmt. Also Stimmung ist es definitiv eine andere.
Mhm. Mhm.
Jedenfalls muss sie da dann, glaube ich, auch wieder aufpassen, dass sie nicht, muss an diesem Tor liegen, dass sie da nicht umgeritten wird.
Wer ist denn da schon mal fast umgeritten worden?
Ja, Simon.
Ja, auch von der gleichen Person quasi, ne?
Genau, ja. Da waren allerdings Pyrates alleine, glaube ich, mit in irgendeiner Kutsche oder Karren unterwegs. Mhm. Hier hat er jetzt eine Ehrengarde mitbekommen. Und ja, auch während seine Begleiter sich munter schwatzend hier unterhalten, ist er quasi anscheinend irgendwas Besseres. Also Pyrates verlässt gerade den Hochhorst. Ich fand es aber auch ganz witzig, dass Rachel sich selber überlegt hat, dass sie ihm ja zutrauen würde, dass Pyrates das Arbeitszimmer des Doktors in Brand gesteckt hat, wobei sie da ja nicht ganz so weit von der Wahrheit entfernt ist.
Mhm. Sehr schön, ja. Also nicht sehr schön, sondern sehr schön, dass du das gefunden hast. So, also sie kommt da der Wahrheit ja schon gefährlich nahe. Das hat auch noch so seine Rolle zu spielen, von dessen wegen, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Aber da tatsächlich kommt auch der Kapiteltitel, das habe ich nämlich dann tatsächlich auch wieder überlesen. Rache blickte ihm nach und dachte an Verwünschungen und kaltes Wetter.
Ich hätte es dir sonst vorhin in die Ohren gehauen.
Ja, ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben, die Episode aufzunehmen, gesagt, ich könnte mir da noch nicht sowas vorstellen, aber ich habe es anscheinend im Eifer des Gefechts überlesen. Sorry, Asche auf mein Haupt.
Also das war die etwas sehr deutliche Stelle. Ich habe aber auch noch andere Theorien, so ist nicht.
Ah, okay, gut, dann da darfst du dich dann nachher noch mal ein bisschen drüber auslassen. Kurze Frage, es wird nachher im Kapitel geklärt, aber hattest du zu diesem Zeitpunkt schon eine Idee, wohin Prürates sich aufmachen könnte?
Nö, kein Plan.
Okay. Okay, gut.
Deswegen verlassen wir jetzt auch wieder Rache.
Ja, und zurück in den Alle Horte, zu Josua, genau.
Geloe spielt Krankenschwester und Ärztin und verarztet erstmal alle. Vor allen Dingen Einskaldir, der jetzt, Stand jetzt noch lebt. Wie es mit ihm weitergeht, das wissen wir nicht. Also gut sieht es nicht aus, aber für den Moment lebt er jetzt erstmal noch. Die anderen haben wohl auch das ein oder andere abbekommen. Also ich habe jetzt, vielleicht habe ich das überlesen, aber Dionot hat, glaube ich, nur irgendwas an den Kopf bekommen.
Ein Ast. Ja.
Doof gelaufen.
Oder irgendwas von einem Baum jedenfalls. Der ist irgendwo gegen gerannt.
Ist aber auch doof. Da wirst du die ganze Zeit von Nornen beschossen und bist froh, dass du den Pfeilen ausweichen kannst und läufst dann gegen den Ast. Das ist doof. Die weitere Pflege überlässt Geloe dann Gudrun und Ison und unterhält sich jetzt dann erstmal mit Josua. Unser Kamerakind darf ihnen Gesellschaft leisten. Weil sonst wissen wir nicht, was abgeht. Und wen sie auch noch mit dazu ruft, das ist Vater Strangjard.
Ja, wobei sie als erstes ja mal die Frage stellt, bevor Strangjard dazukommt, sag mal Josua, was hast denn du jetzt eigentlich vor? Und Josua guckt sie wohl nur an, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung und ehrlich gesagt habe ich mir da auch noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil ich wollte ja jetzt erstmal von diesen Nornen weg. Und wenn Geloe sagt, dass dieses Gebiet hier, dieser Teil des Waldes unter dem für die Nornen nicht erreicht werden kann, würde er es ja für eine ziemlich schlaue Idee halten, hier zu bleiben.
Geht aber auch
nicht. Das hingegen findet Geloe nun auch nicht. Sie sagt nämlich, ja, Moment, das hier ist Sisiland und die merken dann, wenn ihr hier seid und ihr habt hier eigentlich auch nichts zu suchen. Also hier bleiben ist keine so gute Idee. Und sie holt halt auch Vater Strangjard dazu, genau. Um was zu tun oder zu fragen.
Jetzt ist er erstmal frisch gekürtes Mitglied des Bundes der Schriftrolle. Davon wusste er bisher auch noch nichts.
Und wieso und weshalb und warum kommt Geloe auf diese Idee?
Ja, weil sie ja irgendwo auch ihre Kontakte hatte zu... Gott, jetzt ist mir der Name entfallen.
Ja, Nauga.
Danke, genau.
Bitte.
Den meine ich.
Und, ja, aber was ist denn das untrügliche Zeichen, dass Geloe sagt, du bist
er hat
Nachfolger und
bisse Kette bekommen. Mit eben dem entsprechenden Anhänger und dieser Schriftrolle und der Feder.
Genau. Strangjard ist erstmal völlig verdattert. So nach dem Motto, Moment, ich? Bund der Schriftrolle? Wie kommt ihr auf die Idee? Und dann berichtet sie halt, sie hätte Kontakt mit Janauga gehabt und Janauga hätte Strangjard sehr geschätzt und er hätte sich das sicherlich sehr gut überlegt, wen er als seinen Nachfolger auswählt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch nicht so ganz so einfach ist, wenn man als Schriftrollenträger jetzt irgendwo völlig alleine verstirbt, an wen reichst du deine Schriftrolle denn dann weiter? Das ist allerdings dann so ein internes Schriftrollenbundproblem. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ist ja nicht so wie bei uns auf dem Discord, wo man Bund der Schriftrolle-Träger einfach auf Antrag werden kann, wenn man sagt, man möchte das gerne.
Gut, in diesem Moment gleich noch Werbung für den Discord-Server?
Ja, da gibt es Schriftrollenträger. Also nein, Bund der Schriftrolle, das ist einfach nur der Kanal, in dem hemmungslos gespoilert werden darf. Der ist halt für all diejenigen da, die die Serie schon kennen. So, Punkt. Und diese Rolle kriegt man halt, wenn man sie gerne haben möchte. Es ist also nicht, dass wir da eine große Zeremonie und Brimborium von machen, sondern nur, ich hätte gerne und dann kriegst du eine und dann bist du Schriftrollenträger. Wolltest du nicht auch schon immer mal Schriftrollenträger sein? Dann komm zu uns auf den Discord. So, Werbung Ende. Link übrigens in den Shownotes. So, und jetzt bin ich fertig.
Zurück zu Pater Strangjard, weil ich darf ja nicht in diesem Bund der Schriftrolle.
Nee, du bist tatsächlich die einzige Person, die ich da nicht reinlasse. Wobei, rein theoretisch könntest du ja reingucken, aber du tust es ja nicht. Du bist ja ein braves Mädchen. Genau.
Gut. Trotzdem wieder zurück zu Vater Strangjard. Der hat jetzt auch seine Rolle bekommen.
Seine Schriftrolle, genau.
Mhm. Und darf jetzt dann auch noch mal kurz dann zusammenfassen, was wir bisher über die Schwerter wissen, dass wir den gleichen Stand haben wie im vorherigen Buch.
Mhm. Magst du es uns auch noch mal erzählen?
Also wir wissen auf jeden Fall, dass Simon losgeschickt wurde, um Dorn zu suchen. Ich glaube, Gelo ist es, die ihnen auch sagt, naja, sie hatte Kontakt zu Simon. Also wissen sie auf jeden Fall, dass der schon mal noch lebt. Und wir wissen, dass Light, / Jingitsu, bei Elias ist. Und dass das letzte Schwert irgendwo auf dem Hochhorst sein muss. Also deswegen mehr oder weniger auch im Besitz von Elias.
Was wir als Lesende natürlich noch wissen, ist, dass Simon inzwischen Dorn gefunden hat.
Was wir was unsere Hörenden wissen, ist, dass ich die Theorie habe, dass das fehlende Schwert Hellnagel ist, das nämlich bei Johann begraben ist.
Genau, ja. Ach, ich liebe diese Theorien.
Ja, und ich glaube, dann kommt eben, nachdem wir soweit alle auf einem Stand sind, eben Gelue dazu vorzuschlagen, dass sie sich nach Sesuadra begeben sollten, zum Stein des Abschieds. Die werden jetzt auch nochmal aufgeklärt, was das mit diesem Stein des Abschieds überhaupt auf sich hat. Das ist eben, dass der auch unter dem Schutz der Sisi, glaube ich, oder war das der Wald? Wo waren wir denn? Ja, wir haben Faden verloren.
Also Gelue erzählt jetzt auch ein bisschen mehr über diesen Sesuadra. Und zwar berichtet sie, dass es der Stein oder der Ort ist, an dem sich die Nornen und die Sisi getrennt haben. Und dass er südöstlich des Aldehorte liegt, in der Nähe von Enki-e-Shausae. Oder von da, wo früher mal Enki-e-Shausae gewesen ist. An der Grenze zum Wiesentrissing. Und dass sie der Meinung ist, dass Prinz Josua sich dorthin begeben sollte, zum einen, um wieder zu Kräften zu kommen, zum anderen, weil sie Simon aufgetragen hat, dorthin zu kommen. Und zum dritten, damit sich eventuelle andere, weitere Menschen ihnen anschließen können. Habe ich das jetzt hinreichend zusammengefasst?
Ich glaube, ja, ganz ich gut, glaube ne? schon. Ja, und Josua stellt ja dann auch fest, dass sie wohl auf ihre Art und Weise mit anderen kommunizieren kann. Und weil sie ja eben auch Kontakt zu Simon hatte. Und fragt dann, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, dann mit anderen in Kontakt zu treten. Und sie sagt dann auch, naja, sie muss die Leute zumindest kennen. Woraufhin Josua Miriamels Namen mit reinwirft. Und die kann sie komischerweise nicht kontaktieren, weil sich in ihrer Nähe irgendwas befindet, das das verhindert. So, möchtest du die Frage stellen oder soll ich sie selber stellen?
Erzähl mir einfach deine Theorie dazu. Die Frage wäre eh gekommen.
Ich habe keinen Plan. Ja, also ich weiß nicht, ob es an Kadrach liegt, weil der ja auch mal im Bund der Schriftrolle war, dass dessen Anwesenheit irgendwas blockiert oder der Ort, an dem sie sich dann befindet, den wir dann später noch sehen.
Aber an dem ist sie ja noch gar nicht gewesen, als Gelue mit Simon gesprochen hat. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her.
Dann nur Kadrach, weil der war die ganze Zeit bei ihr. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Miramel irgendwas bei sich hat, was sonst das irgendwie blockieren könnte.
Mhm. Ja, gut.
Es ist wieder dieses zur Kenntnis genommen.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich halte mein Schild hoch. Einverstanden?
Gut.
Josua ist eigentlich von diesem Gedanken erstmal ganz angetan.
Wir haben zumindest mein Ziel.
Ja, und ne, Hoffnung, solange wir leben, ist Hoffnung. Und ne, so, ja, heroische Prinzenphrase hier bitte einfügen. Aber es gibt in seinem recht kleinen Gefolge jemanden, der da überhaupt nicht mit einverstanden ist.
Und alter Schwede, was geht denn gerade mit Vara ab? Ich kann das immer noch nicht einordnen, was ich von dieser Szene halten soll. Also nachdem die jetzt die ganze Zeit sich quasi aus dem Weg gegangen sind, mehr oder weniger, erst der eine, dann der andere, dann wieder die eine, dann der andere. Sie reden nicht miteinander, sie kuscheln aber auch abends nicht miteinander. Also und jetzt flippt sie aus.
Warum flippt sie denn aus?
Ja, weil sie nicht zu ihrem Volk zurück will. Und schon gleich gar nicht so, wie sie jetzt ist. Also so, Ich habe eigentlich an der Stelle über Vara nur noch den Kopf schütteln können, weil ich mir gedacht habe, also sie würde lieber zum Sterben im Wald bleiben, als sich so, wie sie jetzt ist, vor ihrem Volk zu zeigen.
Okay. Sehr schön zusammengefasst. Aufklärung folgt später. Also ich könnte es dir jetzt erzählen, aber
Nein.
Sinn. So, Punkt.
Also auf jeden Fall, das war ein Tobsuchtsanfall par excellence.
Aus meiner Sicht betrachtet, weil ich ja die Hintergrundgeschichte kenne, die wir als Lesende erst im Laufe dieses Buches irgendwann, also es dauert, glaube ich, nicht mehr so lange, aber wir werden es erfahren, ist es zumindest ansatzweise nachvollziehbar. Es hängt damit zusammen, wo Vara herkommt. Es hängt damit zusammen, zu welchem Volk sie gehört. Und es gehört damit, oder es hängt damit zusammen, unter welchen Umständen sie damals da weggegangen ist.
Gut.
Wir werden uns
mal so hin.
Wir werden uns zu gegebener Stelle nochmal ausführlich darüber unterhalten. Aber du hast recht, wenn man diese Geschichte nicht kennt, ist das jetzt eine Stelle, wo du einfach nur liest und denkst, what? Was soll das jetzt? Die will nicht mit, was?
Ne? Ja, genau. Ich fand dann auch diesen Satz so seltsam, dieses, wenn du mich nur liebtest, brauchte ich niemanden zu töten. Und ich mir gedacht habe, was, wieso, wen will sie denn jetzt töten, hä? Also ich hatte einige Fragezeichen. Ich muss es aber an der Stelle Josua irgendwo hoch anrechnen, dass er einfach da mal wieder ruhig bleibt und sie einfach nur festhält und bis sie sich quasi abgeregt hat oder halbwegs beruhigt hat. Ich bin gespannt, wie sich das aufklärt.
Ach, das ist so eine schöne Geschichte. Entschuldigung, bin schon ruhig.
Vara und die sich lang, Josua und die sich langsam beruhigende Vara verlassen wir jetzt dann auch mal wieder. Wir hüpfen wieder durch mal komplett Ostenart. Und diesmal zu Miriamel, die sich nach wie vor auf dem Weg nach Nabban befindet. Also Ort, Kernort, wie auch immer. Das scheinen ja alles, wo wir jetzt durchreiten, alles so die Ausläufer der Stadt zu sein.
Das muss, also Dinivan erzählt ihr das ja auch. Also es ist tatsächlich wohl so, dass Nabban als Stadt ungefähr 5-mal größer ist als Erkester. Aber Erkester und der Hochhorst sind einfach der Mittelpunkt der Welt. Zumindest seitdem die Imperatoren nicht mehr aus Nabban kommen. Dafür ist Nabban immer noch die Heimat der Mutterkirche. Und ich wollte es mal eben anbringen, also so wie die sankelanische Edonitis beschrieben wird, ja.
Das ist sehr starke Parallelen zu Rom.
Ja, genau. Rom und den Vatikan. Das hatten wir ja in der letzten Episode auch schon, dass dieser edonitische Glauben und dieses ganze Konstrukt der hierarchisch aufgebauten Kirchenhierarchie ist jetzt doppelt gemoppelt, ne? Also jedenfalls, dass das schon sehr an die katholische Kirche erinnert. Das ist schon sehr daran angelehnt. Und dann wäre es ein Wunder, wenn man den Mittelpunkt der Kirche nicht auch an so einen pompösen großen Ort legt, wie jetzt den Vatikan. Also so ähnlich stelle ich mir auch die sankelanische Edonitis vor. Auch weil es ja dann auch mehr im Süden liegt, da ist es auch tendenziell eher wärmer.
Mhm. Ja, also, und auch Rom hatte halt in seinen Anfangszeiten wesentlich mehr Macht, als es heute hat. Oder als es als Sitz der Kirche hat.
Ja.
Zu Zeiten der Imperatoren etc. und Cäsaren. Wir begleiten Miriamel, Dinivan und Kadrach. Kadrach sagt, glaube ich, nach wie vor nicht viel. Und wenn, dann ist er nicht gut gelaunt. Anscheinend wünscht er sich auch irgendwo. Das ist eigentlich die nächste Frage. Warum ist Kadrach überhaupt noch da?
Ja, der ist wie so ein falscher 50er, ne? Der klebt Miriamel an den Hacken, aber er geht auch nicht. Aber er, ne?
Weil eigentlich hätte er jetzt seinen Auftrag erfüllt. Er hätte ja längst gehen können.
Vielleicht wartet er noch auf eine Belohnung.
Denkst du, dass Miriam ja noch genug Geld für den nächsten Weinschlauch hat?
Ja, vielleicht kriegt er ja von Dinivan auch noch eine Belohnung und hat von dem gesagt gekriegt, du musst aber erst noch mitkommen bis zur sankelanischen Edonitis, weil ich habe das natürlich jetzt nicht mitgebracht. Ich fand das Gespräch über die Feuertänzer nochmal sehr interessant.
Inwiefern?
Ja, insofern, dass Miriamel halt nachfragt, ob es da viele von gibt. Und Dinivan ihr dann erzählt, naja, so viele nicht, aber die sammeln sich. Und dass ihnen so eine Verzweiflung auch anhaftet, das ist ja schon, Also ich sag mal, dass sich jemand auf so einen Marktplatz stellt und öffentlich anzündet, da muss ja schon sehr viel Verdruss und Resignation eine Rolle spielen. Und ehrlich gesagt, also wenn ich mir irgendetwas aussuchen könnte, um aus dem Leben zu scheiden, würde ich mich bestimmt nicht selber anzünden.
Nein.
Da gibt es, glaube ich, tatsächlich angenehmere Methoden.
Ja, das allerdings. Ja, ja, kommen die Feuertänzer noch öfters vor?
In diesem Absatz nicht, nein. Aber nein. Dieses Gespräch fand ich jetzt so. Ach so.
Oder sind sie so die...
Kein Kommentar.
Die Ankündigung irgendwo, die Apokalypse ankündigen.
Lass es doch mal auf dich zukommen.
Ah, nee, mach ich.
Gut, einverstanden. Dinivan drückt aus irgendeinem Grund auf die Tube. Ja, er sagt also nachdem wir jetzt unterwegs nochmal einmal übernachtet haben, wir können jetzt nochmal übernachten oder wahlweise wir können auch durchreiten, dann sind wir noch so gegen Mitternacht vielleicht an der sankelanischen Edonitis. Und er hat so dieses Bauchgefühl, dass es eilig ist.
In Anbetracht, dass wir noch fahren, macht es sogar Sinn. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich hat er auch so ein ungutes Gefühl, weil sowieso gerade gefühlt alles im Bach runtergeht. Mhm. Sie kommen dann ja auch ohne weitere Zwischenfälle in der sankelanischen Edonitis an.
Ja.
Miriamel wird noch irgendwo halb schlafend in ein Zimmer buxiert, wo sie dann erstmal sich bis zum nächsten Morgen, naja, muss fast schon noch vor Sonnenaufgang sein, wo sie wieder geweckt wird. Mhm.
Ist dir aufgefallen, was Miriamel über die beiden sankelanischen Häuser sagt oder denkt? Die beiden sankelanischen Häuser, dachte Miriamel, das eine errichtet, um den Körper, das andere, um die Seele zu regieren. Nun, die Maestrevis ist bereits Opfer des Vatersmörders Benigaris geworden, aber der Lektor ist ein gottesfürchtiger Mann und ein guter Mann, wie Dinivan sagt. Wenigstens hier gibt es Hoffnung.
Ja, ich hoffe, dass das so bleibt. Also, wir hatten ja den Lektor Ranicin einmal kennengelernt, da war er ja eigentlich ganz sympathisch.
Kennengelernt haben wir ihn damals bei der Beerdigung von Johann Presbyter, ganz am Anfang vom Drachenbeinthron. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her, Sabrina, erinnerst du dich?
Ja, da mochte ich ihn eigentlich auch, weil er halt nicht so diese abgehobene Typ ist und eher menschlich. Also, wir erfahren ja da auch ein bisschen.
Wir erfahren ja in diesem Kapitel auch noch ein bisschen mehr über Lektor Ranicin, der ja eigentlich ein geborener Oswin von Stanchir ist. Also ein Erkühnländer, der auf dem Thron Gottes quasi sitzt und der deswegen auch einen neuen Namen angenommen hat, Klammer auf, Parallele zum Papsttum, Klammer zu. Und dass er eigentlich tatsächlich trotz seines hohen Amtes auch immer noch sehr bodenständig geblieben ist. So kommt er mir zumindest vor, ne?
Ja. Ja, mir auch. Ja. Also er scheint auch jemand zu sein, der oft mal irgendwo rumläuft und diese Spaziergänge zum Denken braucht. Deswegen hat ihn Dinivan dann auch vorher nicht erwischt, weil er wieder irgendwo unterwegs war. Und Dinivan hat ja jetzt in der Früh Miriamel zu essen gebracht. Sie fragt dann eben auch, wie soll ich eigentlich dem Lektor entgegentreten, als Frau oder Mönch oder wie auch immer. Und wo er eigentlich auch meint, naja, wir sollten vielleicht bei der bisherigen Verkleidung bleiben. Und er hat ja auch frische Klamotten mitgebracht. Vergisst vielleicht mal kurz, dass sie trotzdem noch eine Frau ist und der vielleicht nicht ihr zuschauen sollte, wie sie sich umzieht.
Sehr niedliche Stelle, oder?
Ja.
Sie schmeißt ihn gar nicht raus. Sie sagt nur, könntet ihr euch bitte umdrehen? Und dann wird ihm das so bewusst so nach dem Motto, oh Gott, da hat er so ein bisschen was von Strangyard, finde ich, weil er auch so mit den Gedanken, glaube ich, ganz woanders ist und gar nicht auf die Idee kommt, dass es jemandem unangenehm sein könnte, sich vor ihm auszuziehen, / umzuziehen oder anzuziehen oder wie auch immer. Ne?
Also ja, es ist wahrscheinlich die Folge davon, wenn du die ganze Zeit nur mit Männern unterwegs bist.
Ja, wahrscheinlich, genau, dass ihm das so gar nicht bewusst ist. Ne? Ja.
Ja, es kommt auch, glaube ich, noch mal kurz die Sprache auf Kadrach, weil der anscheinend Dinivan sagt, einst war er ein frommer Mann und nicht nur der Kleidung nach. Also scheint Kadrach ja wirklich mal auch Mönch oder Priester oder irgendwas gewesen zu sein, bevor er das alles mehr oder weniger hinter sich gelassen hat?
Ich fand das, was er danach oder davor irgendwo gesagt hat, noch viel bezeichnender. Es ist traurig, denn der Mann, der er einmal war, hätte uns jetzt wertvolle Ratschläge geben können.
Ja, ich bin eh noch gespannt, was es mit Kadrach auf sich hat. Also um nochmal ein Jahr zurückzugehen, ich glaube nicht, dass ich den je so eingeschätzt hätte, dass wir den noch so oft treffen.
Oh, du ahnst gar nicht, wie viel wir noch von Kadrach erfahren werden. Aber es ist tatsächlich, also ich muss tatsächlich sagen, ich mag Kadrach und er ist in meinen Augen auch eine Figur, die Ted unheimlich gut gelungen ist und die ja erst so ganz langsam, so wie eine Zwiebel, eine Schale nach der nächsten da so entblättert und nachher ist er wirklich eine sehr tragische Figur. Du darfst gespannt sein. Also ich persönlich mag Kadrach. Der hat sowas von gefallenem Helden oder so.
Mhm.
Ja, Entschuldigung. Kryptik, ja, ja. Kryptik Ende.
Oh ja, richtig aus. Nachdem sie sich jetzt jedenfalls umgezogen hat, bringt Dinivan sie erstmal, glaube ich, in seine eigene Schreibstube. Lässt sie da mal kurz allein, eben um dem Lektor Bescheid zu geben. Und das gibt Miriamel die Zeit, um mal so die ganzen Bücher da so mal zu durchstöbern oder mal kurz anzugucken, was da so rumliegt auf diesem überfüllten Schreibtisch. Und sie findet auch etwas, das kennen wir auch schon. Das Bild des Eroberersterns.
Und des gehörnten Mannes, der dazu gehört, ne? Genau.
Ja.
Woher kennen wir das?
Das hatte Simon damals abschreiben dürfen. Stimmt, ich glaube, das war sogar ein Buch aus Naban, oder? Weil er sich ja noch darüber beschwert hat, dass er die Sprache nicht versteht.
Ja, und erinnerst du dich auch an dieses Bild von dem Gehörnten, was mit dem passiert ist, was Simon halt in diesem Buch gesehen hat?
Ich weiß nur, dass er das Bild rausgerissen hat.
Ja, und das hat er dann in seinen Schlafalkoven aufgehängt. Mhm. Das hat Iskrimur dann nachher gefunden.
Mhm. Ne? Das auch gesehen, ja.
Ja, also es sind schon so diese Kleinigkeiten, wo du dann, ja, und klar, dieses Buch auf Navanai damals, weil Morgan es halt gesagt hat, du sollst dich konzentrieren, die Buchstaben zu malen und nicht da verstehen, was da steht. Du sollst schreiben und nicht, ne?
Mhm.
Mhm.
Miriam ist auf jeden Fall noch weiter neugierig und guckt dann mal hinter diesem Vorhang, hinter dem Dinivan verschwunden ist und merkt dann eben, dass da eben dieses Audienzzimmer des Lektors ist, der auch gerade von jemand anders Besuch hat.
Escritor Veligis, ich helfe dir gerade.
Ja, danke. Und dann hilf mir gleich mal weiter und sag mir, woher wir den kennen. Wo haben wir den das letzte Mal gesehen? Den hatten wir doch auch schon mal irgendwo, oder?
Also
es kam mir der Name bekannt vor.
Ich könnte jetzt nicht die Hand drauflegen. Lass mich mal gerade überlegen. Ich blätter mal gerade durch den Anhang. Es kann sein, dass wir ihn schon mal irgendwo, aber lass mich gucken. Haben wir denn gar kein Kapitel über Nabanai? Doch, Nabanai. Escritor. Also hier steht nur Escritor. Es kann aber auch sein, dass wir das mit irgendwas anderem verwechseln, weil Escritor ist ja so ein Titel wie,
ja, Priester oder Kardinal,
wie Kardinal oder Bischof, keine Ahnung. Aber er steht halt tatsächlich im Drachenbeinthron auch schon im Anhang drin. Also er muss da auch schon mal vorgekommen sein.
Ja, also mir kommt der Name bekannt vor. Vielleicht war es auch einfach nur die Überlegung, ob er derjenige sein sollte, der quasi Elias zur Seite steht im Namen der Kirche. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, der Name sagt mir was. Ich kann es nur nicht mehr zuordnen. Fleißaufgabe für unsere Hörenden, uns im Discord aufzuklären.
Ja, vielleicht. Ja, oder vielleicht hat der eine oder die andere noch eine Ahnung davon und weiß das noch. Kann ja auch sein.
Deswegen. Da haben wir auch diese Bodenständigkeit des Lektors, der dann halt sagt, weil er sagt, naja, er ist eigentlich froh, dass er Veligis hat. Und Dinivan sagt, warum eigentlich? Und er sagt, naja, Veligis ist mir eine lebende Mahnung, dass der Mensch sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte. Also ich mag den Lektor schon sehr gerne.
Ich auch. Ich auch.
Es ist aber immer so schwierig, wenn man in solchen Büchern irgendwelche Personen gerne mag, weil dann hat man meistens nicht lange was von ihnen. Ja, ja. Halt dir das Kommentarschild lieber vors Gesicht.
Ich sag da nichts zu.
Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
Okay, wieso?
Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, was den Lektor betrifft.
Okay.
Und seine Zukunft. Wir werden sehen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Miriam kommt vor den Lektor, erzählt all das, was sie erlebt hat. Dinivan ist da äußerst angetan von, weil er sagt auch, das wird das eine oder andere bestätigen, was Dinivan selber schon weiß, aber Ranessin nicht sagen kann, weil er seine Quellen nicht offenbaren will. Es stellt sich aber raus, dass Ranessin viele von diesen Dingen gerüchteweise auch schon gehört hat.
Ja, brauchen den ganzen Vormittag dafür, weil irgendwann muss Dinivan auch noch was zu essen holen. Also eine etwas längere Audienz.
Ja, und dann lässt Ranessin noch eine richtig dicke Bombe platzen.
Ja, gut, dass wir uns beeilt haben. Am nächsten Tag kommt nämlich noch jemand anders an. Jemanden, den wir gerade den Hochhaus haben verlassen sehen. Pyrates soll kommen. Und nein, ich habe keinen Plan, was ausgerechnet Pyrates jetzt vom Lektor will. Weil so viel macht halt die Kirche eigentlich auch nicht, dass sie irgendwas ändern könnten.
Auch da, mein Schätzelein, kein Kommentar.
Ja.
Ich fand das auch sehr süß, dass Miriamel halt dem Lektor dann noch sagt, der Lektor soll Pyrates nicht über den Weg trauen. Pyrates wäre ein Teufel. Und Ranessin dann sehr schelmisch sagt, naja, manchmal ist es meine Pflicht, mit dem Teufel selbst zu sprechen. Also ich mag Ranessin auch unheimlich gerne. Definitiv. Ja. Aber Ende des Kapitels.
Ja, aber trotzdem nochmal zum Kapitelnamen. Also bei Rache stand es ja eindeutig da, dass es ihr zu kalt ist und dass sie Verwünschungen vor sich hergemurmelt hat. Aber auch, ich glaube, auch im All der Horte ist es kalt. Und wenn Vara nicht irgendwelche Verwünschungen gemurmelt hat, dann weiß ich auch nicht. Und ja, und sicherlich wird auch Miriamel sich die ein oder andere Verwünschung über Pyrates gedacht haben.
Und sie musste oder über sich auch, Kadrach.
Wer weiß.
Und die beiden stehen ja nun auch nicht unbedingt auf freundschaftlichem Fuße.
Nein, derzeit
nicht. Muss man ja auch
nicht mal
so sagen. Derzeit nicht, genau.
Nee, und kalt ist es auch in Nabban, weil sie musste sich ja die Hände ständig an irgendwelchen Kohlebecken oder so aufwärmen.
Ja, aber ist dir aufgefallen, dass es in Nabban zwar kalt ist, aber noch nicht so kalt, dass Raureif Clavis Glocke deckt?
Das ist mir aufgefallen. Auf jeden Fall weiß ich aber auch, dass die Clavis Glocke nochmal erwähnt wurde.
Mhm.
Als sie nämlich eingeschlafen ist.
Mhm. Ich wollte es nur mal so am Rande erwähnen.
Ganz so schlimm ist es also noch nicht. Wir sind noch vor der Apokalypse und nicht mittendrin. So, da habe ich jetzt alle deine Fragen abgedeckt oder hast du noch irgendwelche?
Ja, tatsächlich hast du. Ich habe mir die halt alle nochmal so hinten hingeschrieben und habe gedacht, vielleicht bietet sich das nochmal an, aber du hast das tatsächlich alles irgendwie, bis auf die Sache, dass Pyrates, wo der hin unterwegs war, aber das hat sich ja halt im Laufe des Kapitels geklärt. Ja. Okidoki. Dann das dazu. Ihr Lieben, dies ist jetzt die letzte Folge, die erscheinen wird, bevor Sabrina und ich uns nach Kassel zur Lesung von Ted begeben werden. Wir würden uns gerne mit euch treffen. Wenn also ein Näher von euch am 24. Oktober bei der Lesung von Ted in Kassel ist, dann meldet euch doch mal bei uns. Ihr könnt das machen entweder über Facebook oder Instagram oder unsere E-Mail-Adresse zgetpodcast@gmail.com. Oder ihr könnt natürlich auch auf dem Discord-Server Piep sagen. Ich weiß jetzt nicht, wir werden uns wahrscheinlich auch mit dem einen oder der anderen aus dem Ted-Williams-Forum treffen, die auch in Kassel sein werden. Da ist also schon ein etwas größeres Treffen angeleiert.
Und Fragen dürfen Sie uns auch noch stellen, die Sie gerne an Ted-Williams hätten.
Danke, jetzt hatte ich den Faden verloren. Genau das, ich habe gedacht, irgendwas wollte ich in diesem Zusammenhang unbedingt noch sagen. Ich habe es vergessen. Und ja, genau, das ist es nämlich. Falls ihr noch Fragen habt, vor allem natürlich an Ted, als auch an uns oder auch wie auch immer geartet, dürft ihr uns die auch gerne zukommen lassen. Wir werden versuchen, das irgendwie unterzubringen. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Rezensionen, Sterne, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Nö, du hast den ganzen Abgesang wunderbar eingeflochten. Ich bin sehr stolz auf dich. Ach,
großartig, ne? So völlig subtil habe ich das jetzt gemacht.
Wie ein Profi.
Aha, oh. Ja, wir haben ja jetzt auch schon tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt die 31. Episode Podcast, die wir jetzt gerade machen. 30 oder 31, irgendwo so um den Dreh sind wir gerade. Also, ja. Ne? Ah, doch, wir müssen noch was klären, Sabrina. Nächstes Mal ein oder zwei Kapitel, ich bin für eins.
Definitiv eins, weil mit unserem Aufnahmeplan habe ich nur eine Woche Zeit. Von daher eins reicht völlig, weil das sind
eins auch reicht wieder, völlig.
Sind ja es sind zwar 27 Seiten nur, aber trotzdem für eine Woche reicht das erstmal.
Reicht auch auf jeden Fall, denn vielleicht können wir da noch mal ein bisschen hingehen und auch diesen ersten Teil rekapitulieren, weil es ist nämlich das Ende vom ersten Teil im zweiten Buch. So, das ist mir nämlich vorhin aufgefallen und habe ich gedacht, ja, das ist dann eigentlich ganz gut, dass wir dann nicht eine Episode über zwei Teile hinweg machen. Und ich glaube, wir haben nächstes Mal, nachdem wir in Kassel waren, auf? Nee, ne? Ich glaube, wir haben vorher noch eine Folge. Wir nehmen einmal noch vorher auf.
Nein.
Am 18., oder?
Nein.
12.10. habe ich hier stehen.
Ja, 12.10. Das ist die Folge, die wir jetzt als nächstes aufnehmen. Das ist dann nächste Woche.
Genau.
Und dann erst wieder im November.
Okay, ja, gut. Wir haben im Moment so ein bisschen terminliche Schwierigkeiten und müssen uns da ein bisschen genauer abstimmen, weil wir haben irgendwie beide so viel Termine, unter anderem halt mit Ted Williams. Ach, scheiße. Unter anderem halt auch mit Ted Williams in Kassel, dass wir terminlich ein bisschen in der Bredouille sind. Aber wir kriegen das schon hin. Haben wir noch irgendwas zu sagen?
Nee.
Nichts mehr zu sagen?
Nee, nichts mehr zu sagen.
Dann hören wir uns in 14 Tagen. Oder wir sehen uns in Kassel. Ich würde mich mega freuen.
Ja, definitiv. Würde ich mich auch.
Bis dahin. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Und wieder zurück zur Reisegruppe um Josua.
Was hatte ich letztes Mal verwechselt?
Einer.
Sinabek habe ich, glaube ich, gesagt. Das ist die Kurzform von Simon und Binabek, aber ja, gut.